IWS, Impulsgeber für den Mittelstand.
Impulse setzen, Wirtschaft stärken. Willkommen zum Podcast des Internationalen Wirtschaftssenats.
Man sollte sich als Nachfolgerin natürlich seiner großen Verantwortung bewusst sein, aber eben nicht davon übermäßig einschüchtern lassen.
Die zweite Generation muss das Vermögen nicht nur verwalten, sondern sich eben auch diesen komplexen Herausforderungen stellen.
Und das kann natürlich auch Folgen im familiären Umfeld haben. Bei aller Professionalität ist und bleibt man eben Unternehmerfamilie.
Mein Name ist Nina Fontenbusch. In unserer 9. Episode des IWS-Podcasts steht alles im Zeichen eines wahren Hot Topics aus der Unternehmenspraxis, nämlich der Nachfolge in Familienunternehmen. Zu diesem spannenden Thema begrüße ich an dieser Stelle ganz herzlich unsere heutige Expertin, IWS-Senatorin Dr. Alexandra Kohlmann, Geschäftsführerin der Rowe Mineralölwerk GmbH, Co-Autorin, Mentorin und Vorwärtsmacherin, insbesondere im Hinblick auf Modern and Female Leadership. Seit 2016 ist sie selbst Nachfolgerin in einem international agierenden Familienunternehmen der Schmierstoffbranche, das 1995 von ihrem Vater gegründet wurde, sich in den letzten Jahren rasant entwickelte und weltweit ein dynamisches Wachstum verzeichnet. Frau Dr. Kohlmann, schön, Sie zu sehen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau von den Busch. Ich freue mich auch auf den heutigen Podcast.
Ja, auch von unserer Seite nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind, um über Ihr Herzensthema und gleichzeitig auch dem thematischen Schwerpunkt Ihrer Dissertation, nämlich der Nachfolge in Familienunternehmen, zu sprechen. Frau Dr. Kohlmann, man kann mit Sicherheit behaupten, dass Sie nicht den einfachsten Weg gegangen sind. Als Frau in der zweiten Generation eines Familienunternehmens in einer, ja, doch eher männlich dominierten Branche, haben Sie schon in sehr, sehr jungen Jahren große Verantwortung übernommen. Wann haben Sie für sich entschieden, die Nachfolge Ihres Vaters antreten zu wollen? Und was genau hat Sie dazu bewegt, diesen doch starken Schritt zu gehen?
Ja, also meistens bahnt sich ja so etwas auch über längere Zeit an. Und während meiner Promotionszeit, da haben wir auch schon gemeinsam die ersten Weichen dafür gestellt für eine spätere Übernahme. Wir haben zum Beispiel die Unternehmensholding relativ früh gemeinsam auch gegründet. Und ich war auch schon während meiner Zeit an der Universität eigentlich immer im engen Austausch mit meinem Vater. Und wir haben auch bei vielen Themen da auch so eine Art Sparring betrieben. Also ich bin auch wirklich schon früh in viele Themen mit reingekommen und wusste eigentlich auch immer, was gerade so los ist bei uns. Und gerade aber gegen Ende auch meiner Promotionszeit, da wurde mir auch immer mehr klar, dass ich eben gerne in die Praxis gehen möchte. Und parallel dazu hatten wir eben hier bei Rowe gerade dann auch den nächsten großen Schritt gewagt. Wir sind in das neue Werk hier am Standort in Worms gezogen. Das war ein sehr, sehr großer Schritt in der Unternehmensgeschichte. Die Expansion auch im Ausland schritt stetig voran. Und da bat mich dann auch ein Stück weit mein Vater, ob ich mir den nächsten Schritt vielleicht auch gut überlegen könnte, weil es wurde halt natürlich auch einfach recht viel und immer komplexer, dass eine Person das auch alleine handeln konnte. Also aktuell sind wir ja mittlerweile 15 Unternehmen in der gesamten Holding und das muss natürlich auch irgendwie alles ja, gemanagt werden. Klar. Genau. Und da habe ich dann eben auch kurzerhand die Chance ergriffen, mir ins Herz gefasst und bin wirklich den Sprung ins kalte Wasser, habe ich gewagt. Also auch ohne auch nochmal externe Führungserfahrung natürlich oder Ähnliches zusammen. Das muss man sich natürlich gut überlegen. Und ich wusste eben auch aus dem Kontext meiner Forschung dann im Rahmen der Dissertation, was so eine Nachfolge eben auch bedeutet und auch vielleicht persönlich an Herausforderungen mit sich bringt.
Das ist klar. Das klingt sehr spannend. Man spricht ja oft davon, dass Familienunternehmen grundsätzlich ein unternehmerisches Erbe besitzen. Also gemeinsame Ansichten in Bezug auf das Unternehmertum, welches tatsächlich ja auch oftmals am Küchentisch weitergegeben wird. Und in gewisser Weise auch einen Denkrahmen für Nachfolgerschaft. Statt einfach irgendwie etwas anders zu machen als der Vorgänger, hilft das unternehmerische Erbe, ja, ein Verständnis für die Wichtigkeit von Traditionen zu entwickeln und gleichzeitig Pläne für strategische Veränderungen in Einklang mit diesen Traditionen zu bringen. Inwiefern würden Sie sagen, prägt Sie das unternehmerische Erbe Ihres Vaters in Ihrer Rolle als Nachfolgerin, Frau Dr. Kohlmann?
Ja, da muss ich Ihnen erstmal recht geben. Also es ist sehr üblich, dass in Unternehmerfamilien das Private und auch so das Unternehmensrelevante
sehr schwer nur voneinander getrennt werden und man als Kind auch zwangsläufig mit den operativen Vorgängen, aber auch abstrakter mit den Werten oder auch unternehmerischen Tugenden, sage ich mal, in Verbindung kommt beim Abendbrot oder beim Mittagessen. Und für mich als Kind war das Unternehmen immer sehr präsent. Ich bin mit der Firma quasi mitgewachsen und groß geworden, angefangen bei dem Geruch nach Öl, der immer in der Luft lag und der mich geprägt hat, ja, bis hin zu den dynamisch wachsenden Strukturen und damit einhergehend auch neuen Herausforderungen, die ja auch immer diskutiert wurden. Und von daher, glaube ich, stammt sicherlich das unternehmerische Grundgerüst, die Werte und die Grundtugenden im Kern auch aus diesem familiären Kreis. Und mit im Kern meine ich, dass diese Werte und Überzeugungen auch eine lange Gültigkeit besitzen, weil sie eben tief und fest auch in der Kultur des Unternehmens verankert sind, die ja auch maßgeblich vom Gründer geprägt wurde zu Beginn. Und man kann zum Beispiel bei uns auch ja diese Handlungsmaxim, die daraus vielleicht auch entsteht, gerade auch in Bezug auf so Megathemen wie jetzt die Nachhaltigkeit zum Beispiel sehen. Also wir nennen das OMA, das bedeutet Offenheit für Veränderung, Mut zu neuem Denken und Ausdauer bei der Umsetzung neuer Ideen. Und dieses Prinzip kann man aber auch auf viele andere Themenfelder anwenden, weil diese Werte auch Gültigkeit ja in Bezug auf andere Themen haben, wie beispielsweise die Digitalisierung, technologische Disruption oder auch so Sachen wie New Work. Ja, und im Kern haben wir also dieses feste Grundgerüst, aber dennoch ändern sich natürlich auch Zeiten. Ja, das Marktumfeld verändert sich stetig, die Komplexität nimmt weiter zu, die Vernetzung schreitet voran. Und mit diesen Veränderungen reifen aber auch Unternehmen und treten in andere Lebenszyklen ein, von der Wachstums- in die Reifephase zum Beispiel. Und mit jeder neuen Lebensphase gibt es dann eben auch für die nachfolgenden Generationen neue Herausforderungen. Und von daher gelten natürlich schon für die nachfolgenden Generationen andere Spielregeln als für den Gründer selbst, der das Unternehmen ja meist groß gemacht und aufgebaut hat. Und die zweite Generation muss halt, oder auch die dritte, vierte muss das Vermögen aber halt eben nicht nur verwalten, sondern sich eben auch diesen vorgenannten komplexen Herausforderungen stellen, gegebenenfalls den Kurs des Unternehmens anpassen. Das sehe ich aber nicht im Widerspruch zu diesem Wertegrundgerüst, sondern ich glaube schon, dass das unternehmerische Erbe im Prinzip dabei hilft, das Schiff ruhig zu steuern, während die ein oder andere Kursänderung in heutigen Zeiten natürlich einfach auch vorprogrammiert ist, um das Unternehmen langfristig erfolgreich zu machen. Aber diese Werte schaffen im Prinzip auch Orientierung, auch für Mitarbeiterinnen. Und ich glaube, da benötigt es aber auch viel Wertschätzung, wenn wir jetzt mal in Bezug wieder mehr auf die Nachfolge gehen, in beide Richtungen, dass auch so eine wohlwollende Atmosphäre von Akzeptanz entstehen kann, also für das, was der Gründer eben aufgebaut hat, basierend auf seinen Werten, aber eben auch dafür, was jetzt die nachfolgende Generation in einem guten Sinne eben auf diesem Fundament nun auch aufbauen möchte.
Sie haben es schon angesprochen, eines der wohl größten Herausforderungen im Nachfolgeprozess ist die Akzeptanz. Akzeptanz bei Mitarbeitern, Geschäftspartnern, Stakeholdern und wahrscheinlich auch auf Führungsebene. Frau Dr. Kuhmann, wie schafft man es als Nachfolgerin, Akzeptanz auf allen Ebenen zu erreichen? Und inwiefern spielt hier vielleicht auch die interne und externe Unternehmenskommunikation eine große Rolle?
Ja, also ich denke, das kommt schon ein Stück weit auch auf die Unternehmensgröße und die Branche an, welche Skills hier auch bei dem Nachfolger benötigt und erwartet werden. In Kleinbetrieben oder Handwerksbetrieben vor allen Dingen, da muss man natürlich die Kunst seiner Zunft verstehen. Da spielt die Fachkompetenz eine sehr große Rolle. Aber mit steigender Unternehmensgröße, da werden auch andere Fähigkeiten, soziale und Leadership-Skills relevanter. Aber man muss sich natürlich auch um Themen wie Strategieentwicklung, Governance, Compliance verschreiben, ein übergreifendes Verständnis über die verschiedensten Bereiche im Unternehmen, die Prozesse, die Strukturen und so weiter, die werden wichtiger. Aber wenn man jetzt sich einen Bäckerbetrieb zum Beispiel anschaut, und da würden die Mitarbeiter vermutlich hämisch lächeln, wenn der Nachfolger keine Brezel drehen kann, dafür aber die Buchhaltung gut beherrscht.
Absolut.
Genau. Und generell, glaube ich, kann man aber sagen, dass bei den Nachfolgeprozessen ein gut ausgedachter und ausgehandelter Plan auch hilfreich ist. Da geht es vor allen Dingen darum, klare Rollenverhältnisse zu schaffen und die Verantwortlichkeiten, aber auch Entscheidungskompetenzen zuzuweisen. dass oftmals scheitert diese Art der Verhandlung aber schon zwischen Übergeberin und Übernehmerin. Das klingt so einfach, ist aber halt oftmals gar nicht so leicht, ja, weil jede Art von Entscheidungsmöglichkeit durchzuspielen, zuzuweisen, auszuhandeln, ist schon schwierig. Und manchmal bringt das natürlich dann auch die Mitarbeiterinnen in die Bredouille. Klar, wenn unterschiedliche Angaben gemacht werden, der eine sagt so, der andere so, dann steht man auch mal zwischen den Stühlen. Das ist schon essentiell, dass da einfach klare Verhältnisse auch geschafft werden. Und so ein Fahrplan hilft natürlich auch, dann zu schauen, welche Kompetenzen muss denn der Nachfolger bis zu welchem Zeitpunkt sich eigentlich aneignen? Weil natürlich kann er nicht von vornherein alles entscheiden, weil er vielleicht auch nicht die fachliche Kompetenz in diesen Bereichen hat oder auch noch nicht weiß, wie manches funktioniert. Und da hilft aber auch für beide Seiten so ein Fahrplan, weil er schafft Verbindlichkeit und Transparenz auf beiden Seiten. Denn auch der Übergeber sollte im Idealfall zum Beispiel sein Ultimatum kennen, wann es dann auch Zeit ist, loszulassen. Und dann sind wir auch schon bei dem Thema der Kommunikation. Idealerweise wird tatsächlich so ein, ja, so eine Absichtsplan oder dieser Zeitplan auch im Unternehmen kommuniziert. Erstens, damit auch die Mitarbeiter wissen, es geht weiter, die bemühen sich, die wollen das auch durchziehen, bis zu dem und dem Zeitpunkt vielleicht sogar. Aber natürlich muss auch in Bezug auf die externe Kommunikation der Nachfolger an die Lieferanten, die Kunden herangeführt werden. Da braucht es die Sichtbarkeit des Nachfolgers und auch die Legitimation durch den Übergeber an dieser Stelle, damit eben jedem klar ist, hier handelt es sich jetzt nicht um einen Machtkampf oder einen Konkurrenzkampf im schlimmsten Falle, ja, gibt es halt auch, sondern das hier ist jetzt wirklich mein auserkorener Nachfolger oder Rin oder auch ein Team, gibt ja auch manchmal mehrere Kinder und den mache ich jetzt über die nächsten Monate oder Jahre entsprechend fit, schenke ihm das Vertrauen und den Freiraum, den eigenen Weg zu gehen, löse mich damit natürlich auch ein Stück weit von den bisherigen Wegen. Aber ganz in dem Bewusstsein, dass der Nachfolger oder die Nachfolgerin es vielleicht anders, aber nicht schlechter machen. Da muss man natürlich schon viel Vertrauen schenken. Aber ich glaube, dass gerade in Bezug auf die Akzeptanz, da dem Übergeber oder dem Vorgeher, nennt man es auch manchmal, hier wirklich eine sehr entscheidende Rolle auch zukommt. Das ist halt nicht für immer leicht. Das ist eine sehr, sehr emotionale Kiste. So Prozesse werden üblicherweise auch durch erfahrene Coaches oder Berater begleitet und aber muss auch nicht immer der Fall sein, aber kann natürlich schon auch helfen. Und ja, aus interner Kommunikationssicht bleibt vielleicht noch zu sagen, dass natürlich ein Nachfolgeprozess immer auch mit Change, also mit Veränderung verbunden ist. Das triggert natürlich vielleicht auch Ängste oder Sorgen bei den Mitarbeitern, die genommen werden müssen. Das meinte ich auch zu Beginn, dass es ganz wichtig ist, sowas auch intern zu kommunizieren, dass auch da eine gewisse Verbindlichkeit reinkommt. Das fängt eben an bei Sorgen um den eigenen Arbeitsplatz. Wie geht es denn mit dem Unternehmen weiter? Aber natürlich auch vielleicht mit dem Wind der Veränderung, den ein Nachfolger durch seinen Führungsstil, durch veränderte Prozesse oder Strukturen mit reinbringt. Ja, da eben auch vielleicht auch Widerstände entstehen können. Und da muss man wirklich jeden versuchen mitzunehmen. Aber klar, man kann vielleicht auch am Ende nicht jeden mitnehmen. Das ist dann natürlich auch klar.
Absolut. Ja. Jetzt besteht eine Betriebsnachfolge ja im Best Case aus drei Stufen, nämlich der Ausbildung, der Überbrückung und der Übergabe. Sie selbst befinden sich ja jetzt schon seit einigen Jahren in der zweiten Phase und konnten mit Sicherheit auch schon so einige Learnings in der Unternehmenspraxis gewinnen. Wie sieht in Ihren Augen ein guter und insbesondere nachhaltiger Onboarding-Leitfaden aus? Also Sie haben diesen Fahrplan ja schon angesprochen. Wie machen Sie es konkret bei Ruwe? Was würden Sie sagen, wie geht man das am besten an?
Ja, also ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. Den skizzierten Fahrplan ist, der ist sicherlich idealtypisch, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Unternehmen den tatsächlich so umsetzen. Ich habe da schon viele Modelle gehört. Manche fangen wirklich sozusagen auf der unteren Stufe der Leiter an, müssen einmal das komplette Unternehmen durchlaufen. Das gibt natürlich einen sehr tiefen Einblick in die Prozesse. Aber im schlimmsten Fall sind dann eben auch die späteren Chefs irgendwie die netten Kolleginnen, die man mal eingearbeitet hat. wenn man halt gleich zu Beginn weiter oben einsteigt, dann glaube ich, ist es wichtig, dass man auch schon Führungserfahrung aus anderen Unternehmen mitbringt. Und da ist dann aber wiederum der Nachteil, dass man eben als Top-Führungskraft ist es dann vielleicht auch eher ungewöhnlich, jetzt nochmal alle Abteilungen zu durchlaufen, weil das wird ja auch im Prinzip ein Stück weit schon erwartet.
Klar.
Ich glaube, wir hier bei Rowe, wir haben das sehr unkonventionell gemacht. Ich hatte tatsächlich, mein Vater und ich haben Büros nebeneinander. Ich bin bin schon als Mitglied der Geschäftsleitung eingestiegen. Aber es hat eben schon eine klare Rollenzuweisung gefehlt. Das muss man schon sagen. Allerdings dadurch, dass halt wirklich viel zu tun war und wir sehr dynamisch auch gewachsen sind, sind einfach auch viele Dinge, und das meine ich jetzt auch gar nicht kritisch, das ist einfach ganz normal, bei einem dynamischen Wachstum bleiben einfach manche Strukturen auf der Strecke. Und dann habe ich mir beispielsweise einfach auch ganz gezielt Handlungsfelder gesucht, wo ich wirklich Bedarf sah. Also im Bereich Human Resources, Legal, Strategieentwicklung, Mark und Branding, die Zertifizierungen, wo es auch viel um Strukturen und Prozesse geht. Und so kam wirklich eins zum anderen. Und mein Vater scherzt auch immer mittlerweile, dass ich alles mache, worauf er keine Lust hat. Von daher ergänzen wir uns sehr, sehr gut.
Sie haben es gerade schon angesprochen, Stichwort Modern Leadership. Ein moderner Leader muss heute natürlich ganz andere Anforderungen erfüllen als zu der Zeit, in der Ihr Vater Rowe gründete. Wie wichtig schätzen Sie es ein, in der heutigen Zeit nicht nur als Nachfolgerin und somit Führungskraft von Mitarbeitern, Geschäftspartnern etc. wahrgenommen zu werden, sondern eben simultan auch die Rolle der Mentorin auszufüllen? Und wie lassen sich gegebenenfalls auch unterschiedliche Führungsstile in der Unternehmenspraxis authentisch vereinen?
Ja, also mir ist es schon sehr wichtig, dass wir allen Mitarbeiterinnen auch auf Augenhöhe begegnen, sich anzuhören, sie mitzunehmen. Da geht es auch um Transparenz über den Status quo und den weiteren Weg des Unternehmens. Also einfach auch ehrlich, authentisch, aber auch empathisch zu sein. Wir sprechen ja immer über die VUCA-Welt. Ne? Da geht es ja um Vernetzung, Komplexität, Ambiguität, Unsicherheit. Und ich glaube, genauso wie Sie sagen, da braucht es Führungskräfte, die zwar durchsetzungsstark sind, aber die ohne Ellenbogen auszufahren, eben auch wirklich rücksichtsvoll nach links und rechts schauen. Also die Zeiten sind vorbei, in denen der Patriarch an der Spitze des Unternehmens die Entscheidungen alleine trifft, weil so viele Entscheidungen kann man heutzutage gar nicht mehr täglich treffen. Und außerdem wären die wahrscheinlich auch nur halb so gut, denn ich sage immer, die eigentlichen Experten sind dann auch die Mitarbeiterinnen, die auch dann ja gemeinsam mit einem da sitzen und beraten vielleicht auch. Und ich glaube, wenn man eine Arbeitsatmosphäre geschaffen hat, in der sich auch Menschen trauen, solche Widerstände vielleicht mal zu äußern, wenn sie nicht ganz d'accord sind, dann ist das zwar vielleicht mal anstrengend, um zu einem Konsens zu kommen, aber am Ende kommt das bessere Ergebnis bei raus.
Absolut.
Ja, und ich denke halt auch, in dieser Welt darf auch jetzt ein Informationsvorsprung nicht als Wettbewerbsvorteil in der Hierarchie oder so gesehen werden, um weiter nach oben zu kommen oder auch an der Spitze zu bleiben. Also Information muss einfach gestreut und weitergegeben werden, aber immer mit dem Gedanken, wer ist denn jetzt der relevante Empfänger? Mhm. Ja, weil wir, wie gesagt, diese Komplexität sorgt ja auch dafür, dass Information immer weiter zunimmt, und nichts ist irgendwie schlimmer als Infos, die einen irgendwie gerade nicht wirklich interessieren, weil sie gerade in diesen komplexen Zeiten diese Arbeitseffizienz in dieser von Informationen überlaufenden Welt unglaublich hemmen. Und ich denke immer, als Führungskraft sollte man sich heute wirklich vom Commander zum Coach entwickeln, oder um es auch in Ihren Worten zu sagen, zum Mentor oder Mentorin. Da geht es einfach bei diesem Ansatz ja darum, die Menschen dazu auch zu befähigen, Verantwortung zu übernehmen. Nicht jeder ist dazu vielleicht auch im ersten Schritt in der Lage oder möchte das vielleicht auch nicht. Also da geht es auch viel um Support dann, auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und es geht natürlich auch um Fehler dabei, weil wenn man natürlich Verantwortung jetzt an andere abgibt, können eben auch Fehler passieren. Also diese Fehlerkultur muss in Unternehmen sich natürlich auch entwickeln oder vorhanden sein. Also man fragt ja oft nach dem Schuldigen und nicht danach, wie man es zukünftig machen muss.
Richtig.
Oder was uns der Fehler lehrt. Das wäre eine konstruktive Haltung. Und die brauchen wir aber, wenn wir halt eben auch über Freiräume und Vertrauen sprechen. Und ohne Freiräume wird aber auch Kreativität nicht ermöglicht. Und die brauchen wir aber, um Antworten auf diese Komplexität zu finden. Genau. Dann ist man halt auch ruckzuck beim Thema Arbeitsplatzgestaltung, Kommunikation, weil ja Kommunikation auch nur stattfindet, wenn man sich wirklich austauschen kann. Mhm. Aber da ist man dann auch wieder recht schnell beim Mindset. Ich muss jetzt meinen Tisch aufgeben, das ist doch mein Zimmer, mein Status. Das ist ja auch menschlich. Aber diese neuen Workplace-Konzepte wären oder sind ja auch nicht nur sinnvoll, weil sie halt diese Kooperation und diese Vernetzung oder agiles Arbeiten ermöglichen, sondern ja, es geht natürlich schon auch so ein bisschen um den Wohlfühlfaktor. Also ich glaube, da spielen viele, viele Faktoren zusammen. Und ja, Sie hatten ja auch noch die Frage nach dieser Koexistenz verschiedener Führungsstile gefragt. Ja, ich halte das ein bisschen für schwierig, denn am Ende geht es ja da auch wieder um Werte, also Führungswerte vielleicht auch. Und ich glaube, dass es eben auch wichtig ist, dass man als Führungskraft diese Werte eben nicht nur runterbeten kann, sondern dass man sie wirklich auch vorlebt und umsetzt, auch im Sinne einer Vorbildfunktion. Und wenn man eben zum Beispiel auf der oberen Ebene festlegt, dass das Unternehmen sich vielleicht eine systemische oder eine integrale Führung vielleicht sogar aneignen möchte, dann müssen einfach alle mitziehen. Und im Übrigen auch dazu befähigt werden, weil dieser Change oder von diesem Führungsmindset, den macht man ja auch nicht über Nacht. Und früher funktionierte das vielleicht anders. Man hat natürlich hart auch für die Position gekämpft. Und jetzt auf einmal auf Kollaboration und vielleicht auch auf Enabling oder Befähigung der Mitarbeiter umzuschwenken, ist natürlich auch irgendwo eine große Umstellung. Aber ich glaube, dass man eben nur so eine wertschätzende, eine produktive Arbeitsatmosphäre schaffen kann. Wie gesagt, die Zeiten, wo es von autoritären Patriarchen, glaube ich, und die sind einfach vorbei. Wir können nur langfristig erfolgreich bleiben und auch im War for Talents Mitarbeiterinnen akquirieren und eben auch halten, wenn die sich, wenn man auf ihre Bedürfnisse auch eingeht. Und das gilt meines Erachtens für jede Branche. Moderne Führung muss eben die Bedürfnisse verschiedenster Generationen berücksichtigen. Und das hat auch viel dann mit Sinnstiftung oder auch diesem neudeutschen Purpose zu tun. Führungskräfte sollten also wirklich in der Lage sein, sich auf ihr Gegenüber einzustellen. Und da müssen sie wirklich die komplette Klaviatur vermutlich auch beherrschen.
Absolut, das ist sehr schön, dass Sie das so sehen. Last but not least, gibt es noch etwas, was Sie jungen Nachfolgern, Nachfolgerinnen oder eben denjenigen, die vor dieser großen Entscheidung stehen, noch mit auf den Weg geben möchten?
Ja, gerne. Also ich glaube, man sollte sich als Nachfolgerin natürlich seiner großen Verantwortung bewusst sein, aber eben nicht davon übermäßig einschüchtern lassen. Also man wächst mit seinen Aufgaben. Man muss für das Produkt oder eben die Dienstleistung brennen, denn nur so kann man am Ende auch authentisch sein, weil wenn man keinen Spaß dran hat oder man sich nicht dafür begeistern kann, dann ist man der oder die Falsche. Des Weiteren muss einem klar sein, dass es ein sehr herausfordernder und schwieriger Prozess ist, der auch lange dauern kann, der viel Geduld erfordert. Und das kann natürlich auch Folgen im familiären Umfeld haben, denn bei aller Professionalität oder vorhandener Gesellschafterkompetenz ist und bleibt man eben Unternehmerfamilie, also im Unternehmen. Und in der Familie sind es dann oft die gleichen Personen. Und wenn es eben da auch unterschiedliche Meinungen und Ansichten gibt, was kommt also wirklich auch völlig normal ist, dann gibt es halt eben auch manchmal Konflikte. Und das muss man eben auch aushalten oder auch austragen können. Und wie angesprochen, stößt man sicherlich nicht mit seinen frischen Ideen überall im Unternehmen auf Gegenliebe. Da muss man schon durchsetzungsstark sein, aber gleichzeitig eben auch empathisch und wertschätzend auftreten. Also wenn man sich wie der Elefant im Porzellanladen verhält, dann wird es eben schwierig.
Das glaube ich.
Man muss aber natürlich auch so eine gewisse Resilienz besitzen. Also man wird nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen, aber das gehört halt eben auch irgendwo dazu. Genau, und zu guter Letzt, man muss eben dafür brennen, was man tut. Als Unternehmerin, Geschäftsführerin, Führungskraft, da steht man im Rampenlicht, man wird beäugt. Man muss auch wirklich hohe moralische Ansprüche dann an sich selbst haben. Und weil man ja in der Vorbildrolle auch ist. Und zudem ist eben Unternehmertum auch immer mit Risiko verbunden. Und wer das nicht mitgehen kann oder will, der ist halt falsch in dem Job. Und darüber muss man sich von vornherein bewusst sein, wenn man so eine Nachfolge antritt.
Prima. Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und die wirklich spannenden, persönlichen und vor allem ehrlichen Einblicke, liebe Frau Dr. Kuhlmann. Bis ganz bald und alles Gute.
Danke, hat viel Spaß gemacht.
Alles Gute. Danke.
Tschüss.